Radio Igel, das Campusradio an der PH Steiermark. Radio Igel, das Campusradio
an der Pädagogischen Hochschule Steiermark.
Live auf radioigel.at.
Stellen Sie sich vor, Sie stehen am Strand, hören das Rauschen der Wellen und spinnen Sand unter den Füßen. Doch was wir oft als paradiesisch wahrnehmen, ist in Wahrheit betroffen. Das klare Wasser, die faszinierende Unterwasserwelt, all das, was wir in unseren Ozeanen lieben, könnte bald verschwunden sein, wenn wir nicht handeln. Deswegen kämpfen auch unsere Meere ums Überleben. Plastikmüll und giftige Chemikalien verschmutzen die Ozeane. Riesige Transportschiffe und Kreuzfahrtrisiken schädigen durch Lärm und Abgase das empfindliche Leben unter Wasser. Der Klimawandel bringt die Temperaturen zum Steigen und bedroht Korallenriffe. Die Massenfischerei entreißt den Meeren ihre Artenvielfalt. Der Zustand unserer Meere ist alarmierend. Jetzt ist es an der Zeit zu handeln, bevor es zu spät ist. Deswegen sprechen wir, Alexandra, Katrin, Laura und Franziska, mit dem Biologen Stefan Kobelmüller. Lieber Herr Kobelmüller, würden Sie sich gerne mal kurz vorstellen?
Ja, danke für die Einladung. Es freut mich sehr, dass ich da heute hier sein kann. Mein Name ist Stefan Kobelmüller. Ich bin Biologe an der Universität Graz am Institut für Biologie und beschäftige mich hier vor allem damit, also wie es um Biodiversität ausschaut, also was sind die Faktoren, die für Biodiversität verantwortlich sind, welche Prozesse sind da dafür verantwortlich, wie entsteht Biodiversität, wie kann sie geschützt werden. Und einer dieser Gebiete, in denen ich arbeite und gearbeitet habe, ist auch eben Meeresbiologie. Was ich ganz besonders spannend finde, das war immer schon so ein bisschen ein Hobby und das ist so auch wissenschaftlich ein bisschen mein Hobby geworden und ja.
Das ist auch relativ Ihr Schwerpunkt, haben Sie auch mal kurz davor gemeint, oder?
Ist einer meiner Schwerpunkte, würde ich schon sagen, unterrichte auch ein bisschen Marienbiologie, auch Exkursionen, ganz spannend, kommt immer sehr gut an auch bei den Studierenden.
Dann haben wir also den perfekten Experten für unser Interview ausgesucht und dann möchten wir auch gleich beginnen mit der ersten Frage. Und zwar, welches Material setzt dem Meer jetzt am meisten zu?
Ich glaube, das kann man gar nicht so pauschal sagen, sondern es ist im Prinzip eine Mischung aus verschiedensten Faktoren, die jetzt für das Meer so dramatische Folgen haben. Also es ist zum einen ist die Verschmutzung, zum anderen ist es Tourismus, Massentourismus, Schifffahrt. Es sind auch private Boote, die unterwegs sind, die massive Schäden verursachen können. Es ist der Klimawandel, es sind invasive Arten, es ist Aquakultur, es ist Überfischung. Viele verschiedene Faktoren spielen da eine Rolle und natürlich auch die Verschmutzung. Ich weiß nicht, ob ich das schon erwähnt habe, aber das ist natürlich auch ein ganz, ganz wichtiger Faktor. Aber eben nicht nur, sondern viele, viele andere Faktoren, die da auch eine Rolle spielen.
Also kann man auch sagen, dass Plastik einen sehr großen Teil beiträgt, weil das ist, glaube ich, das weiß, was man als erstes denkt, an was man als erstes denkt, wenn man an vielleicht Verschmutzung denkt, dass es Plastik ist. Wenn man die Ozeane sieht, wo Plastik sich nur so häuft, gibt es da irgendwie, wie man das aber verhindern kann, vielleicht dieses Plastik?
Naja, das ist nicht weniger Plastik verwenden ist eigentlich der einzige Weg, um das jetzt auch tatsächlich zu reduzieren, weil es ist ja natürlich Plastik, es ist ein Werkstoff, der sehr nützlich ist, der sehr viele Anwendungen hat, der sehr praktisch ist, wird in sehr großem Ausmaß erzeugt und dadurch wird natürlich auch sehr viel weggeschmissen. Es gibt verschiedene Länder in unterschiedlichem Ausmaß, wo der Plastikmüll weggeschmissen wird und vor allem ist es auch wichtig zu erwähnen, dass natürlich nicht nur das Plastik, das am Meer selbst oder weggeschmissen wird oder ins Meer rein weggeschmissen wird, schädlich ist für die marinen Ökosysteme, sondern natürlich auch, was im Hinterland passiert, im Binnenland, das kommt dann über die Flüsse ins Meer, wird dort weiter verbreitet und hat natürlich so einen massiven negativen Effekt auf die Ökosysteme dort.
Sie haben jetzt erwähnt, dass es verschiedene Länder gibt, die mehr oder weniger Müll sozusagen produzieren, also Plastik. Jetzt ist meine Frage, wenn Europa als Kontinent versucht, wenig Plastik zu produzieren, aber die USA als so ein Riesenland trotzdem noch immer mehr Plastik produziert, bringt sich das dann sehr viel, wenn die EU wirklich runterschraubt mit Plastik, aber die USA weitermacht?
Natürlich bringt es was, es ist auch ein bisschen die Vorbildwirkung und natürlich auch die tatsächliche Menge, die dann ins Meer oder generell in die Umwelt gelangt, wird dadurch trotzdem verringert. Das heißt, je weniger da in die Umwelt gelangt, desto besser natürlich für die ganzen Lebensräume, für die ganzen Ökosysteme.
Jetzt haben wir also generell einmal über Plastikverschmutzung oder generell Meeresverschmutzung geredet. Jetzt würde es mich natürlich aber brennend interessieren, wie es mit Österreich ausschaut. Österreich hat keinen direkten Meerzugang. Wie gelangt das Plastik aber trotzdem von uns ins Meer?
Ich glaube, ich habe es vorher schon einmal ganz kurz erwähnt. Also ein wichtiges Transportmedium für Plastik aus dem Hinterland sind natürlich Wasserwege, also sprich Flüsse, Bäche. Das heißt, alles, was jetzt über zum Beispiel, sei es auch Hochwasser, Überschwemmungen in Flüsse reinkommt, dass dort aktiv auch weggeschmissen wird, gelangt dann schlussendlich auch ins Meer, wenn es nicht davor, sagen wir, über Wasserkraftwerke oder irgendwelche Querbauwerke aufgehalten wird, aber zum Großteil gelangt das Ganze dann natürlich ins Meer, wenn da die freie Fließstrecke vorhanden ist.
Also können wir fast das gar nicht verhindern, dass das Plastik von uns ins Meer gelangt, weil Flüsse sind überall, sie werden zunehmen und...
Ja, wichtig ist, dass man einfach nichts wegschmeißt. Also das wäre eigentlich das Um und Auf. Je weniger man wegschmeißt, desto weniger kommt ins Meer. Natürlich kann man auch aktiv die Sachen rausfischen, wie es ja eh auch passiert oft an Kraftwerken, dass dann den Rechen dann eben das Material rausgefischt wird. Natürlich Feinplastik wird da, oder kleine Plastikpartikel werden da nicht rausgefischt, aber das Wichtigste ist halt, dass man einfach nichts wegschmeißt. Oder beziehungsweise dorthin schmeißt, wo es hingehört, sagen wir es so.
Weil Sie jetzt auch die kleinen Plastikpartikel genannt haben. Mhm. Wie schaut es aus, wenn wir Mikroplastik sozusagen essen, indem wir sozusagen Fisch essen? Hat das Auswirkungen extreme auf uns? Merken wir es?
Das ist eine gute Frage. Es ist nicht mein Fachgebiet, also da sind wir jetzt im medizinischen Bereich drinnen. Und soweit ich das jetzt in Erinnerung habe, wie gesagt, nicht mein Fachgebiet, ist man sich da noch nicht wirklich sicher, was jetzt die tatsächlichen Auswirkungen sind. Es gibt Studien, die sehr wohl auf Auswirkungen auf den Menschen hindeuten. Die Frage ist jetzt dann immer, ist es jetzt das Mikroplastik? Sind es jetzt die Stoffe, die Chemikalien, die dadurch freigesetzt werden? Sind es jetzt andere Sachen, die mit dem Mikroplastik mit reinkommen? Weil es lagern sich auch diverse Stoffe an Mikroplastik an. Und wenn irgendwas in diese Richtung passiert, ist natürlich der Mensch als ein Top-Prädator im Prinzip, einer, der an der Spitze der Nahrungskette steht, natürlich der Hauptleidende, sage ich jetzt einmal unter Anführungszeichen, von Mikroplastikeffekten, weil natürlich dort das über diese Nahrungskette hinweg aufkonzentriert wird.
Mhm. Also sieht man aber sonst auch das Mikroplastik in Tieren? Sieht man das besser? Gibt es dazu mehr Studien?
Weiß ich nicht. Wie gesagt, das ist weniger mein Fachgebiet, aber es wird überall eigentlich nachgewiesen, wo man ein bisschen genau schaut. Ich meine, ich kenne es auch aus, das heißt, kennen ist übertrieben, auch ich weiß von Kollegen, die am Tanganyika-See in Afrika arbeiten. Das ist eben auch eines von meinen Hauptforschungsgebieten, wo ich seit Jahrzehnten arbeite, also im südlichen Afrika. Dass dort in Fischen, also in Sardinenschwärmen, die dort vorkommen, eben auch Mikroplastik massiv angehäuft wird. Dort ist auch die Verschmutzung sehr, sehr stark. Also wird auch sehr viel Plastik weggeschmissen von der lokalen Bevölkerung. Das kommt auch ins Meer rein. See ist schon fast so groß wie ein Meer, aber es ist immer noch ein See. Kommt dort rein und wird natürlich auch wird zerkleinert durch Umweltprozesse, und dann eben aufgenommen von den verschiedensten Tieren und dann schlussendlich in der Nahrungskette weiter oben und schlussendlich gelangen sie dann auch in die Fische rein und werden dort auch nachgewiesen.
Sie haben gerade Afrika genannt. Mhm. Was genau erforschen Sie dort? Die genannten Punkte oder etwas anderes?
Eigentlich ganz was anderes. Mhm. Ganz was anderes. Also das ist eigentlich das, was ich seit Jahrzehnten gemacht habe, wo ich schon meine Masterarbeit und meine Dissertation gemacht habe. Dass ich dort über eigentlich die Buntbarsche geforscht habe und immer noch forsche. Wir haben dort in diesen im Tanganyika-See und in den anderen großen afrikanischen Seen extrem viele Buntbarscharten, also Fischarten, die nur dort vorkommen, oft in einem See. Das sind oft mehrere hundert Arten, die nur dort vorkommen und sind für uns immer ein ideales Modellsystem, um jetzt Artentstehung zu erforschen. Und da schauen wir natürlich alle möglichen Aspekte an. Und ja, also interessantes System.
Da würde ich gleich gerne eine Frage einhaken, und zwar: Merkt man den Unterschied zwischen zum Beispiel dem Mittelmeer und den Seen in Afrika in Bezug auf die Umweltverschmutzung jetzt genau Punkte?
Sind sehr ähnliche Faktoren. Es ist in Afrika, also wo wir uns befinden, ist eigentlich dort immer, also der See ist im Prinzip an der Grenze zwischen Sambia, Tansania, Burundi und der Demokratischen Republik Kongo. Und er ist so groß wie ein Meer, ist im Prinzip so groß wie die Adria. Also er ist 700 Kilometer lang und maximal 80 Kilometer breit, also ein Riesengewässer. Und dort ist die Bevölkerung wächst massiv dort und sehr viel wird weggeschmissen. Einfach in die Umwelt und alles gelangt irgendwie in den See, in dem Fall rein. Und man sieht das natürlich an den Stränden massiv. Und ähnlich schaut es aber auch in vielen Bereichen des Mittelmeers aus. Und da ist es aber schon auffällig, zumindest, ich habe nur einige wenige Staaten gesehen bis jetzt im Mittelmeer, aber es ist zum Teil auch gibt sehr starke Unterschiede, wie die Anrainer Staaten dort mit Plastikmüll oder Müll generell am Strand umgehen. Es gibt Staaten, die das eigentlich liegen lassen, nicht groß putzen, und dann gibt es andere Staaten, die eigentlich, da war ich sehr überrascht, die dann eigentlich den Strand abgehen in regelmäßigen Abständen, nicht alle 2-3 Tage, um dann wirklich den Müll einzusammeln. Ich will jetzt keine Staaten nennen, um das irgendwie in den Verruf zu bringen, aber das ist ja tatsächlich der Fall. Und natürlich ist von der, würde ich einmal sagen, von der Einstellung der Bevölkerung gibt es natürlich auch Unterschiede, ob man jetzt in diesem einen Land, in einem Land ist oder in einem anderen Land ist. Das heißt, da ist zum Teil mehr Bewusstsein vorhanden oder eben weniger Bewusstsein, und das hat natürlich massive Auswirkungen auf Verschmutzung.
Sie haben bereits erwähnt, dass gewisse Orte dort schon schauen, dass sie den Plastikmüll quasi säubern. Könnten wir irgendwas tun, dass wir die quasi unterstützen? Gibt es da Projekte oder wie schaut das genau aus?
Das weiß ich nicht. Keine Ahnung, ob es da jetzt wirklich Projekte gibt, aber es gibt Initiativen, also vor allem auch Richtung Schulfortbildungskurse, also wo Schülerklassen ins Mittelmeer zum Beispiel runterfahren und dann Meeresbiologiekurse machen, wo dann auch wirklich Mikroplastik und Plastikverschmutzung explizite Themen sind und wo dann auch mittlerweile versucht wird, auch Mikroplastik aus den Strandsedimenten rauszuextrahieren. Einfach um ihnen zu zeigen, also den Schülern zu zeigen, also wie viel Mikroplastik da drinnen ist. Da hat es einmal einen größeren Projektantrag gegeben, der leider nicht bewilligt worden ist. Aber da wäre eigentlich in größerem Rahmen genau diese Sache, also geplant gewesen, wird, denke ich, schon noch weitergeführt, diese Idee. Aber mir ist jetzt sonst irgendwie ganz, ganz große Initiativen sind mir sonst nicht wirklich bekannt. Aber natürlich in diese Richtung, also Bewusstseinsbildung und so weiter, kann man natürlich sehr stark einwirken, also auch von unserer Seite.
Sie kennen zwar keine Initiative, aber auf was achten Sie bei Ihrem Strandurlaub oder generell in einem Urlaub?
In welcher Hinsicht?
Auf die Verschmutzung, auf die Meerestiere.
Ich habe normalerweise den Kopf immer unter Wasser. Das heißt, mich kriegt man eigentlich kaum aus dem Wasser raus, wenn ich einmal im Meer bin oder sonst irgendwo im Wasser. Ich bin einfach begeistert von der irren Vielfalt, die wir da vor allem im Meer auch haben, im Mittelmeer. Und ich bin ganz begeistert vom Mittelmeer, von der Diversität, die wir dort haben. Es ist absolut, absolut spannend. Also dort zu schnorcheln, zu tauchen auch. Also absolut cool.
Ich hätte jetzt noch eine Frage. Und zwar, um auf das Plastik zurückzukommen. Hätte man schon vor Jahrzehnten die Auswirkungen des Plastiks sehen können?
Wahrscheinlich, weil das Bewusstsein über die Verschmutzung damals ist natürlich schon langsam entwickelt worden, hat sich entwickelt, aber es ist natürlich je mehr Plastik produziert worden ist, desto mehr und desto stärker waren natürlich die Auswirkungen. Aber
von den Forschungsgebieten, die sie in Afrika haben, sind wir dann hinüber zu den Auswirkungen gegangen von Plastik. Und dann gehe ich wieder jetzt hinüber zu einer Antwort von Ihnen, was Sie einer Person geben würden, die sagen wird, ich als einzelne Person kann nichts ändern. Wie würden Sie denn darauf antworten?
Naja, wenn viele Personen ein bisschen was ändern, ändert sich sehr viel. Das heißt, hier mit Plastikmüllvermeidung als ein Beispiel, nachhaltig, also die Nutzung nachhaltiger Produkte, also nachhaltiger Fischereiprodukte und so weiter, kann schon sehr viel geholfen werden. Ich glaube, jeder Einzelne kann durchaus etwas beitragen, damit sich die Situation verbessert bzw. nicht verschlechtert.
Also sollen wir alle etwas ändern?
Natürlich.
Ja, ich würde dann jetzt gleich weitergehen zum nächsten Thema, und zwar die Schifffahrt. Merkt man jetzt spezifisch durch die Schifffahrt, was sich da verändert im Meer, jetzt in Bezug zum Beispiel auf das Öl, das die Schiffe verlieren, oder auch in Bezug zu den Korallenriffen speziell?
Es gibt da mehrere Faktoren, die da eine Rolle spielen, was die Schifffahrt angeht. Zum einen einmal natürlich, schon erwähnt worden ist, also das Öl von Frachtschiffen, von Kreuzfahrtschiffen, es ist vor allem Schweröl, das da verwendet wird, das ja deutlich schädlicher ist als Benzin und Diesel, das wir verwenden im Auto, mit massiveren Umweltauswirkungen auf die Ökosysteme. Aber das sind natürlich nicht die einzigen Faktoren. Also wenn man zum Beispiel an Kreuzfahrtschiffe denkt, das sind ja eigentlich, kann man sagen, schwimmende Städte, wo Unmengen von Leuten auf einem Schiff drauf sitzen und durch die Gegend kutschiert werden. Und da fällt natürlich irre viel Müll an, jeden Tag. Auch übergebliebenes Essen, das dann entsorgt werden muss und üblicherweise einfach über Bord gekippt wird oder halt ins Meer gelangt, genauso wie die Abwässer, wenn man aufs Klo geht zum Beispiel. Natürlich wird auch absichtlich oder unabsichtlich dann Plastikmüll oder anderer Müll über Bord geworfen. Also das sind alles Faktoren, die da massive Schäden verursachen können, vor allem in kleineren Meeresbereichen. Andere wichtige Faktoren oder Schadwirkungen sind zum Beispiel Ankerschäden. Und das ist auch, was jetzt einfach normale Touristenboote angeht, wenn man jetzt ein Motorboot oder ein Segelboot unterwegs ist und seinen Anker auslegt und dann zum Beispiel in einer Seegraswiese, in einem Korallenriffgegend ankert und dann das wieder einholt, dann werden natürlich entweder können Korallen abgerissen werden, es können Seegräser, also Seegrasteile, also Teile der Seegraswiese daraus gerissen werden. Das heißt, massive Einflüsse auf die Ökosysteme, die dann aber nicht nur akut wirken, sondern auch dann langfristig negativ sind.
Kann man also sozusagen annehmen, dass Sie solche Bootstouren oder Schifffahrten, Kreuzfahrtschiffe vermeiden oder nutzen Sie diese trotzdem im Urlaub?
Nein, Kreuzfahrtschiffe hasse ich, war ich noch nie drauf, aber manche Personen mögen es, verstehe ich auch, wenn man zu unterschiedlichen Städten, wenn man unterschiedliche Städte sich anschauen kann, wenn man da herumtransportiert wird. Kann ich mir schon cool vorstellen. Also für Leute, die das mögen, dass das sehr interessant ist. Meins ist es einfach nicht.
Nur wegen den Auswirkungen?
Nein, das waren jetzt nicht die Auswirkungen, okay. Sondern allgemein. Das wäre einfach nicht meine Vorstellung von einem entspannten Urlaub, sagen wir es einmal so. Mhm. Sonst Boote muss man natürlich hin und wieder verwenden. Ganz ohne Boote geht es einfach nicht. Wenn man in marinen Systemen unterwegs ist, beziehungsweise wenn man auf Inseln wohnt oder zwischen Inseln irgendwas transportieren muss, natürlich braucht es Boote. Aber dass man jetzt zu viel, man muss immer so ein bisschen aufpassen, also wo man ankert, man muss schauen, dass man halt natürlich die Umwelt nicht allzu sehr schädigt, sprich Seegraswesen, ein bisschen Auge drauf halten, ein bisschen mit Umsicht agieren, sage ich einmal.
Ich würde jetzt noch gern kurz zu den Kreuzfahrtschiffen zurückkommen. Mhm. Und zwar, wenn man jetzt, sagen wir, der Typ Mensch ist, der gern Kreuzfahrtreisen macht, gibt es da einige Punkte, worauf man achten könnte, wenn man diese bucht? Oder ist das einfach generell über ihrem Gebiet?
Also das ist eine sehr gute Frage, mit der habe ich mich überhaupt noch nicht beschäftigt. Also da müsste man sich ein bisschen auskennen, welche Angebote es im Kreuzfahrtschiff-Business gibt. Also das ist etwas, was ich nicht wirklich beantworten kann.
Aber generell könnte man so sagen, dass die, sagen wir jetzt mal, die kürzeren, kleineren Kreuzfahrten, dass die weniger Impact auf die Umwelt haben als die längeren? Oder meinen Sie, ist das gleich jetzt vom von den Emissionen her, vom Öl her, vom Abfall?
Das ist ziemlich, ich glaube, dass da nicht wirklich viele Unterschiede gibt. Weil auch wenn sie jetzt kürzere sind, dann ist vielleicht eins für die einzelne Person, ist es dann umgerechnet weniger Impact. Aber natürlich,
Schiff ist Schiff.
Das fährt ja das bleibt dann nachher nicht stehen, sondern das fährt dann weiter. Das heißt, macht aus meiner Sicht keine allzu großen Unterschiede. Wobei da natürlich angeblich jetzt in den letzten Jahren und auch in der Zukunft sich ein bisschen was ändern wird, ist vor allem, was auch die Schwerölnutzung oder Verwendung von Schweröl als, ja, also bei Schiffen, bei Kreuzfahrtschiffen angeht, ja.
Genau, und dann die Schiffsschrauben, die sind ja extrem laut von den Schiffen und das hat ja auch einen Einfluss auf die Tiere. Und da wäre jetzt meine Frage noch dazu, merkt man das oder merken Sie das auch bei Ihrer Forschung zum Beispiel, dass die Tiere dann einen Einfluss haben im Orientierungssinn zum Beispiel, weil dadurch werden ja die Orientierungssinn extrem gestört?
Es ist auch nicht Teil meiner Forschung. Ich arbeite nicht mit der, quasi mit den akustischen Sinnen von Fischen oder von Säugetieren, aber es ist bekannt, dass das einen massiven Einfluss hat auf die Orientierungsfähigkeit oder auch einfach nur die innerartliche Kommunikation von zum Beispiel diversen Walarten, Delfinarten und so weiter. Das heißt, da gibt es massive Einflüsse, so negative Einflüsse.
Sie haben kurz erwähnt, dass die Harfen eher künstliche Habitate sind. Warum denn?
Naja, weil das etwas ist, was nicht mehr der natürlichen Küste oder dem natürlichen Bodengrund entspricht. Das heißt, dass dann sehr oft, oder eigentlich in den meisten Fällen, ist eigentlich der ursprüngliche Küstenlebensraum oder die ursprüngliche Küstenstruktur sehr stark abgewandelt worden. Also ist etwas weggenommen oder dazugebaut worden, einfach damit es dann für die Schifffahrt eben passt. Und das kann man eigentlich nicht mehr mit einem natürlichen Lebensraum also vergleichen.
Ist da wirklich alles weg oder kann es schon sein, dass da ganz kleine Teile doch noch von der natürlichen Habitatzone dabei sind?
Natürlich ist noch ein bisschen was vorhanden, aber das ist schon sehr, sehr weit weg von einem natürlichen Lebensraum, ja.
Sie haben bereits zu Beginn die Massenfischerei erwähnt. Wie wirkt sich diese Massenfischerei denn generell auf den Ozean, auf die Unterwasserwelt aus?
Ja, prinzipiell schlecht. Das ist einmal kurz und bündig gesagt. Und sonst ist vielleicht zu erwähnen, dass es da natürlich in unterschiedlichen Gebieten unterschiedliches Ausmaß an Massenfischerei gibt. Also es gibt manche Meeresregionen, wo ganz, ganz viel überfischt worden ist. Also Mittelmeer ist zum Beispiel ein ganz gutes Beispiel dafür, wo eigentlich 80% der Fischbestände drastisch überfischt sind. Die Folge davon ist, dass dann eigentlich diese ursprünglichen Nahrungsnetze nicht mehr so funktionieren, wie sie ursprünglich funktioniert haben. Das heißt, es kommt da zu Störungen, die wir dann zum Teil auch sehen. Also die Effekte, die sehen wir dann zum Teil auch, vor allem auch im Zusammenhang mit Klimawandel. Da kommt der Klimawandel plus sagen wir, Überfischung, plus eingeschleppte Arten, die dann alle irgendwie zusammenwirken, um jetzt zum Beispiel, sagen wir mal, Quallenplagen zu verursachen. Also das war nur ein Beispiel. Aber das ist eben eine Sache, die eben nicht nur auf einen Faktor zurückzuführen ist. Das sind mehrere Faktoren, die da eine Rolle spielen. Sagen wir jetzt wieder Quallen oder beziehungsweise noch vielleicht spezifischer Rippenquallen, die jetzt ein massives Problem also darstellen im Schwarzen Meer oder auch jetzt in letzter Zeit auch mehr im Mittelmeer, in der Adria, die auf der einen Seite als Planktonfresser konkurrieren mit auch planktonfressenden Fischen, aber auch eben zum Beispiel Fischlarven und Fischeier fressen von diesen planktonfressenden Fischen. Das heißt, wir haben sowohl einen direkten als auch einen indirekten Effekt auf diese Fischpopulationen. Und diese Fischpopulationen wären zum Beispiel, sage jetzt nur zwei, wären zum Beispiel Sardinen oder Sardellen, also wichtig, also kommerziell wichtige Fische. Das heißt, die werden zusätzlich noch überfischt. Das heißt, auch da zusätzlicher negativer Einfluss auf diese Fische. Und dann haben wir jetzt noch den Klimawandel. Und wo eben jetzt seit ein paar Jahren oder seit Jahrzehnten die Temperaturen, also nicht nur die Lufttemperatur, sondern auch die Wassertemperatur, sich massiv erhöht hat. Und unter diesen Bedingungen können dann diese Rippenquallen oder auch andere, oder Quallen, können besser umgehen als die lokal vorkommenden Fische. Das heißt, da haben wir lauter Faktoren, die in dem Fall die Rippenquallen bevorzugen und einen negativen Einfluss auf die Fische haben. Das heißt, das sind immer, kann man sagen, immer nicht ein Faktor, der ist dafür verantwortlich ist, sondern viele, viele Faktoren, die dafür den Zusammenbruch von Fischpopulationen verantwortlich sind. Natürlich Überfischung, massives Problem, aber eben auch viele andere Faktoren.
Wir haben gerade über die Massenfischerei geredet. Jetzt hätte ich noch eine Frage. Und zwar, wie wirkt sich die Massenfischerei auf andere Tiere, seien es Delfine, Haie, Wale aus? Also werden die abgetroffen, dass sie zufälligerweise in einem Fangnetz landen und dadurch verletzt werden? Wie ist da der Zusammenhang?
Ja, da gibt es natürlich massive auch Beeinträchtigungen von anderen Tieren. Hängt natürlich auch von der Fischfangmethode ab. Da ist zum Beispiel, also ganz massiven Einfluss haben da zum Beispiel solche Tretschen, das sind so Grundschleppnetze, sage ich mal, die man über den Boden hinwegzieht, wo natürlich alles mit reingesammelt wird, was da am Boden ist, wird verwendet, um Muscheln zu fangen oder bodenlebende Fische zu fangen. Also natürlich wird das alles mögliche andere auch mit aufgesammelt, das dann natürlich als Beifang wieder über Bord geworfen wird. Das heißt, das ist zum Beispiel eine Fangmethode, wo sehr viel Beifang ist und wo sehr viele andere Tierarten, also Nicht-Zielarten, draufgehen. Natürlich gibt es auch bei anderen Fischereimethoden auch auf den ersten Blick also nachhaltigere Methoden negativen Impact. Also denkt man nur an Langleinen, würde man auf den ersten Blick glauben, das hat keinen großen Einfluss auf viele, viele Nicht-Zielarten, ist aber nicht unbedingt der Fall. Also auch Schildkröten werden immer wieder mal gefangen, unter Anführungszeichen Delfine, Haie, eben Nicht-Zielfischarten. Das heißt, es ist überall ein bisschen ein negativer Aspekt auch dabei. Sind, wie gesagt, also unterschiedliche Fischereimethoden, die es gibt, die unterschiedliche Auswirkungen haben auf die Begleitfauna, sagen wir es einmal so.
Merkt man das jetzt in unterschiedlichen Meeren, jetzt zum Beispiel im Mittelmeer oder auch in Ihrem Forschungsgebiet?
Ja, es ist in den letzten Jahrzehnten sind zum Teil gewisse Tierarten massiv zurückgegangen durch genau diese, nicht nur, aber unter anderem auch durch diese Fischerei. Eben Haie sind also massiv zurückgegangen, Delfine sind oft auch ein bisschen gefährdet in diversen Gegenden. Schildkröten gilt das Gleiche. Das heißt, es ist schon so, dass man das eigentlich deutlich sieht, diese Zusammenhänge. Und man weiß das. Es ist natürlich immer auch ein Wirtschaftsfaktor dahinter. Das muss man sich auch bewusst sein. Das heißt, ohne Fischfang wird es nicht geben. Das ist eine wichtige Proteinquelle für die menschliche Bevölkerung. Das heißt, das ist etwas, was man versuchen muss zu optimieren, Nachhaltigkeit optimieren. Aber wie gesagt, ohne Fischfang wird es nicht geben, wird es nicht gehen. Das heißt, das muss uns auch bewusst sein.
Sie meinten ja, die erste Methode sollte man eher vermeiden, aber auch, dass sie für die Muscheln eher nötig wären. Könnte man trotzdem eher die anderen Methoden nehmen und wird es einen Unterschied machen oder nicht?
Es würde einen Unterschied machen. Also es hat natürlich jede Fischereimethode hat einen, also beeinflusst unterschiedliche Lebewesen, unterschiedliche Arten in unterschiedlichem Ausmaß. Das heißt, manche Methoden haben einen negativen Impact auf Artgruppe 1, andere Methoden haben einen negativen Impact auf Artengruppe 2. Das heißt,
also könnte man Muscheln auch mit einer anderen Methode einfangen?
Oder eher nicht, schwer. Nicht notwendigerweise, eher schwer. Also mit irgendeinem pelagischen, also im Freiwasser hängenden Netz wird man schwer Muscheln fangen können. Das heißt, für Muscheln wird es nichts anderes geben, aber das heißt, man sollte vielleicht nicht unbedingt viel Muscheln essen, also vor allem diese Sandmuscheln, weil eben die über diese Tretschen aus dem Sand rausgeholt werden.
Der Klimawandel ist ja heutzutage ein großes Thema bei uns in der Gesellschaft, aber wie wirkt sich der Klimawandel explizit auf die Unterwasserwelt, auf die Meere, auf die Temperatur der Meere, weil wir haben ja gemerkt, dieses Jahr war das Meer extrem warm. Hat das irgendwelche Auswirkungen eben auf die Fische, Korallenriffe?
Hat sehr starke Auswirkungen auf die, auf die Unterwasserwelt. Und ich möchte vor allem aufs Mittelmeer auch hinweisen. Also das Mittelmeer ist eines der Meere, oder wenn nicht das Meer, das also am stärksten vom Klimawandel betroffen ist, was den Temperaturanstieg angeht, was die Wassertemperatur angeht, hat zur Folge, dass natürlich kälteadaptierte Organismen, wie man sie eigentlich vor allem im nördlichen Teil des Mittelmeers findet, dass die irgendwann einmal nicht mehr weiter nach Norden gehen können, weil irgendwann ist das Mittelmeer aus. Sprich, die tun sich immer schwerer mit dem Klimawandel oder mit den sich ändernden Temperaturen umzugehen. In weiterer Folge haben wir aber dafür Arten, die aus dem Süden nach Norden wandern. Das sind zum Beispiel Arten, die jetzt bis jetzt im südlichen Mittelmeer verbreitet waren, die jetzt schön langsam kontinuierlich in den Norden raufwandern und eben quasi die lokale Fauna ersetzen, weil sie eben besser angepasst sind. Das heißt, haben wir jetzt im Moment so einen richtigen Faunenwechsel, kann man schon fast sagen. Und zusätzlich kommen noch die invasiven Arten rein, die auch sehr oft eben aus tropischen Regionen oder anderen subtropischen Regionen kommen und natürlich in Konkurrenz zu den heimischen Arten stehen.
Besser angepasst wegen der Wassertemperatur oder wegen der generellen Temperatur?
Wassertemperatur, die einfach damit besser umgehen können zum Beispiel.
Eher mit kaltem oder warmem Wasser?
Mit warmem Wasser. Also wenn man jetzt aus dem südlichen Mittelmeer Arten hat, sind üblicherweise Arten, die eben nicht so kältetolerant sind. Dafür sind eben die aus dem nördlichen Mittelmeer eher angepasst an kälteres Wasser. Und wenn jetzt die Wassertemperaturen wärmer wären, dann haben natürlich diese südlicheren Arten einen Vorteil.
Glauben Sie dann, dass durch die Evolution diese nördlicheren Arten sich an die Wärme anpassen würden oder dass sie dann eher aussterben werden?
Ich glaube, die Zeiträume sind zu kurz. Prinzipiell können sie es. Tatsächlich, sie können es. Aber das läuft über längere Zeiträume ab. Und vor allem stehen sie natürlich in Konkurrenz mit den anderen Arten, die also von den Temperaturen her besser angepasst sind. Und wie ich gesagt habe, also die invasiven Arten, die zusätzlich reinkommen, die keine Fressfeinde oder so haben, dann gibt es ein zusätzliches Problem.
Also glauben Sie, dass wir das jetzt noch beobachten können, dass diese Arten aussterben werden? Oder ist es jetzt doch wieder ein zu kurzer Zeitraum?
Ja, kann durchaus sein. Dass manche wirklich dieser nördlicheren Arten, dass man die verlieren könnten. Man muss sich da auch vorstellen, es gibt natürlich manche Arten, die nur sehr, sehr lokal vorkommen, in ganz, ganz kleinen Verbreitungsgebieten in der nördlichen Adria oder in anderen Bereichen des Mittelmeers. Und wenn die dann im Prinzip auskonkurrenziert werden, haben wir sie verloren.
Kann es aber auch sein, dass sie sich vielleicht anpassen? Könnte das überhaupt vorkommen oder nicht?
Kann natürlich vorkommen und sollte auch vorkommen, aber es sind eben so viele verschiedene Faktoren, dass man durchaus davon ausgehen muss, dass wir in Zukunft eine andere Zusammensetzung der Lebensgemeinschaften haben in den einzelnen Teilen des Mittelmeers oder generell der Meere.
Kann ich daraus auch schlussfolgern, dass wenn sich die Fische umlokalisieren, sich die Fischereien auch umlokalisieren müssen, wenn sie vom Süden in den Norden wandern, dann muss man dann im Norden fischen. Also verstehe ich das dann richtig?
Nein, es ist einfach so dann, dass die Fische im Norden dann andere Fische fangen als vorher.
Okay.
Und wirken sich dann, also wenn jetzt andere Fische zu uns kommen, wirkt sich das auf das Meer auf die Unterwasserwelt? Also verändert sich dann irgendwas oder bleibt es dann quasi gleich oder?
Nein, es verändert sich dramatisch in vielen Fällen. Und es sind ja nicht nur Fische, die zu uns kommen, sondern es sind sehr, sehr viele andere Arten auch. Also es gibt eine Studie, ist erst heuer publiziert worden, also nicht von mir, sondern von jemand anderen, die eben schon fürs Mittelmeer also nachgewiesen haben, dass über 1300 Arten neu eingewandert sind in den letzten paar Jahren. Also potenziell invasive Arten. Und die sind wahrscheinlich viel mehr, weil einfach für viele Arten, also vor allem sind kleinere Arten, irgendwelche Würmer, sage ich mal, mit denen kaum irgendwer arbeitet, wissenschaftlich, da weiß man natürlich sehr, sehr wenig drüber und die werden auch nicht irgendwie beobachtet, werden nicht irgendwie registriert. Das heißt, da gehe ich davon aus, dass es deutlich mehr eingeschleppte Arten gibt. Und vor allem, wenn wir wieder zurückgehen zu den Fischen, da haben wir ein paar Fischarten, die einen massiven Effekt haben auf die Mittelmeerfauna, sage ich jetzt einmal, auf die lokale Mittelmeerfauna. Das eine wäre Knienchenfisch, der aus dem Roten Meer eingewandert ist, der ein Algenfresser ist und im Prinzip ganze Algenwälder weggefressen hat und wegfrisst. Das heißt, die Unterwasserlandschaft ändert sich massiv, hat natürlich einen massiven Einfluss auf ja, andere Arten auch dadurch. Also nicht nur Fische, sondern andere Arten, die quasi von diesen Algen abhängen. Oder anderer Fisch, der...
Welche Arten könnte denn das sein?
Irgendwelche algenfressenden oder in Algenwäldern lebenden Kleinkrebse, Schnecken, Muscheln, diverse Stachelhäute, also alle möglichen Tierarten und natürlich auch andere Fische. Oder dann gibt es den Rotfeuerfisch, der ist ja auch sehr viel durch die Medien gegeistert in den letzten Monaten und Jahren. Also der ist der giftige, tödlich giftige Fisch. Immer postuliert wird, ist er nicht, er ist nicht tödlich giftig, er ist sehr giftig, ja, das stimmt schon. Und der hat aber auch nicht wirklich irgendwelche Fressfeinde bei uns im Mittelmeer. Ist aber auch über das Rote Meer, aus dem Roten Meer über den Suezkanal eingewandert in das Mittelmeer, breitet sich dort aus, weil er keine Fressfeinde hat und ernährt sich selbst von Fischen und frisst da also auch sehr viele der lokalen Fischarten, hat natürlich einen massiven Effekt auf die lokale Fischfauna dadurch.
Kann das jetzt sein, dass dieser Fisch auch zu uns in den Norden kommt und dass wir vielleicht davon bedroht sind, weil er ja doch giftig ist? Oder ist er für Menschen nicht giftig, sondern nur für Meerestiere?
Nein, er ist giftig, aber er ist nicht so giftig, wie es in den Schlagzeilen, in den Medien immer propagiert wird, also wie der Killer der Meere, tödlicher Fisch und so weiter. Ja, er ist sehr schmerzhaft. Man muss aufpassen, wenn man aber keine Allergien hat, sollte man es normalerweise überleben. Er schmeckt übrigens sehr gut, dieser Fisch. Das wäre vielleicht ein Weg, um die Art ein bisschen zu nutzen. Es wird zum Beispiel auch in der Karibik schon gemacht. Da ist der auch im Prinzip ausgekommen, hat sich dort auch angesiedelt, ist verbreitet, hat sich massiv verbreitet und gibt es ja schon die Kochbücher für diesen Fisch, um den quasi zu nutzen. Und das ist generell etwas, also dass natürlich auch die Fischereiwirtschaft ein bisschen in diese Richtung auch denken muss und auch das tatsächlich tut, dass sie auch diese invasiven Arten also verstärkt nutzt. Also sei es jetzt Fische, sei es jetzt irgendwelche Garnelen oder Krebse. Ja, gibt es einige viele andere Beispiele auch. Das sind nicht nur diese paar Fischarten.
Jetzt waren wir sehr, sehr tief im Meer und haben auch erfahren, dass wir zwar einen Rotfeuerfisch essen dürfen, aber ja, nicht die Stacheln. Und wollen natürlich zurück auf die Oberfläche wieder in unserem Radio, und zwar Radio Eagle. Weshalb ich Sie frage, was können wir hier in Österreich umändern, damit wir auch etwas bewirken können?
Bewirken was?
Dass es den Meerestieren gut geht, dass wir unserer Unterwasserwelt nicht schaden.
Ja, im Prinzip, ja, ist eine sehr große Frage.
Vielleicht auf den Schiffen, am Strand, wenn wir mal einen Urlaub machen.
Natürlich, sage ich, man soll sich immer der Umwelt bewusst sein. Man sollte sorgsam umgehen, man sollte Müll mitnehmen. Soll vielleicht, ja, wenn man mit dem Boot unterwegs ist, schauen, wo man ankert. Ja, man sollte auch schauen, jetzt wirklich, also wenn man jetzt Fische kauft oder generell auch, ja, Wassertiere, sei es jetzt also Fische, sei es Krebstiere, sei es jetzt Muscheln, dass man schaut, woher kommen die? Sind das jetzt irgendwelche Arten, die aus Beständen kommen, die jetzt gefährdet sind, die massiv überfischt sind? Gibt es irgendwelche Problematiken, was jetzt die Beifänge angeht? Da gibt es hier Listen.
Können Sie welche nennen? Oder wissen Sie jetzt dies ein paar Arten jetzt nicht im Stegreif?
Gefährdete oder nicht gefährdete? Also
Gefährdete.
Ja, der Großteil ist eigentlich gefährdet aus Wildfängen. Vor allem, wenn es irgendwie teurere Fische sind, dann ist es meistens etwas, was vielleicht, wo man auch ein bisschen aufpassen sollte. Also Bodenfische sind etwas, was massiven Einfluss hat. Ich habe schon vorher erwähnt, also wenn es Bodenfische sind und die quasi mit Dretschen oder so Bodenschleppnetzen gefangen werden, dann hat das natürlich einen massiven Einfluss auf die Begleitfauna. Das heißt, man hat da schon Möglichkeiten, dass man sich ein bisschen schlau macht. Was jetzt
also achten Sie beim Fischeinkauf auch darauf?
Prinzipiell ja.
Passt, dann werden wir das hoffentlich auch machen. Dann hätten wir noch eine Frage, und zwar, gibt es überhaupt Vorhersagen oder Prognosen, wie es in der Zukunft aussehen könnte? Kennen Sie da irgendwelche?
aussehen? Was?
Ja, wenn wir nicht darauf achten und trotzdem noch so viele Verschmutzungen verursachen. Oder wenn wir jetzt zum Beispiel etwas ändern würden.
Im Prinzip, wenn wir so weitermachen wie jetzt, beziehungsweise wenn, wenn weiter also massiv befischt wird, auch Aquakultur zum Beispiel kann, wenn man es nicht vernünftig macht, Auswirkungen haben, also auch negative Auswirkungen haben auf die Umwelt. Wenn Klimawandel weitergeht, was er weitergehen wird, wir werden invasive Arten haben, das heißt, es wird sich das Ökosystem massiv ändern und es wird sich auch ändern müssen. Auch wenn wir jetzt zum Beispiel sagen wir so, wirklich aufhören mit den Fischen zu essen oder keine Aquakultur mehr machen und was wir da machen würden. Aber wenn man einfach nur den Klimawandel hernehmen würde, dadurch alleine würden schon zum Beispiel, müssten sich die Ökosysteme ändern. Weil einfach, wie ich vorher schon erwähnt habe, die ursprünglich heimischen Arten vielleicht nicht angepasst sind an diese neuen Gegebenheiten. Wir haben neue Arten, die zu uns eingewandert sind, sei es jetzt aktiv oder passiv, zum Beispiel über Ballastwasser von Schiffen, die jetzt aber in unserem System dann schon vorhanden sind. Das heißt, da gibt es dann wirklich Ersetzungen in den Lebensgemeinschaften. Die Lebensgemeinschaften werden sich ändern. Das heißt, wir werden den Status quo werden wir nicht erhalten können, egal was wir tun.
Und was könnten wir als angehende Volksschullehrerinnen in dem Fall in der Schule vielleicht den Kindern mitteilen? Sie haben ja auch Projekte ganz am Anfang genannt, dass man mit ihnen irgendwo hinfahren kann. Kann man das in Österreich auch machen?
Meeresbiologie schlecht. Aber es gibt natürlich, also ich würde vorschlagen, einfach die Begeisterung für die Umwelt, für die Biologie, für die Lebensräume, für die Biodiversität zu wecken. Ich glaube, das ist das Wichtigste, was man den Kindern mit, oder eines der wichtigsten Sachen, die man den Kindern mitgeben muss. Und das muss auch von den Lehrern kommen. Sprich, diese Begeisterung. Das heißt, die Schüler und die Schülerinnen müssen davon überzeugt sein, dass dieses nicht von den Lehrern und Lehrerinnen nicht nur einfach so dahergeredet ist, sondern dass auch da die Überzeugung da ist. Und denke, das ist ein ganz wichtiger Faktor. Und dass man eben aufzeigt, was man eben ändern kann, auf was man achten sollte, sprich Müllvermeidung, schauen, was man isst, was man einkauft, aber natürlich auch so etwaige Kursangebote oder Fortbildungsangebote nützen, auch als Lehrer. Ich meine jetzt nicht nur für die Schüler, sondern auch als Lehrer selbst, dass man sich vielleicht ein bisschen weiterbildet und ein bisschen einen neuen Impuls kriegt, was man jetzt mit den Schülern und Schülerinnen machen kann.
Gibt es dazu etwas in der Uni Graz oder nicht? Wissen Sie das?
Schwer zu sagen. Also bei uns auf der Biologie, ich meine, es gibt natürlich, was das Meer angeht, wir haben nicht unbedingt für Volksschullehrer, aber für Prinzip für Biologie lehren, gibt es Meeresbiologie-Kurse, wo dann wirklich auch die angehenden Lehrer und Lehrerinnen auch selbst irgendwelche eigenen Projekte dort entwickeln dürfen, vorstellen können, also wirklich so Projektarbeiten im Rahmen des diese Exkursionen, dieser.
Da wird auf die Richtigkeit wahrscheinlich geachtet.
Wird darauf geachtet. Ich bin dort nicht beteiligt, ich mache für die Fachbiologen einen Kurs, aber es wird dort auch verstärkt darauf geachtet, dass natürlich auch die Begeisterung bei den Lehrern und Lehrerinnen geweckt wird und dass das dann natürlich auch an die Schüler und Schülerinnen weitergegeben werden kann.
Vielen Dank. Also, meine lieben Zuhörer und Zuhörerinnen, was nehmen wir mit?
Also, ich glaube, nach unserem Interview ist jetzt uns vieles bewusst geworden und vielleicht können wir alle, auch die Zuhörerinnen und Zuhörer, in Zukunft die Plastikflasche, die wir mit zum Strand nehmen, auch in den richtigen Müll werfen.
Und mit diesem Ersatz verabschieden wir uns bei Ihnen, Herr Kohlmüller. Danke, dass Sie sich Zeit genommen haben. Und auch bei Ihnen, liebe ZuhörerInnen, wir wünschen Ihnen einen schönen Tag. Blub, 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 blub.
Radio Igel.
Radio Igel. Das Campusradio an der PH Steiermark.
Radio Igel.
Radio Igel. Das Campusradio an der PH Steiermark.